Ja, vom Sinn und Segen der Kleingruppe, so ist der Predigtthema heute. Ich weiß nicht, können wir noch die Leinwand anschalten oder muss ich hier noch was machen? Ich muss noch was machen. Jetzt? Sehr cool, vielen Dank. Ich möchte mit euch ein paar biblische Beobachtungen teilen. Das erste, einen kurzen Abschnitt möchte ich lesen aus der Apostelgeschichte, ganz am Anfang. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 beschreibt das Leben der ersten Christen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens, teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Über diesen Text kann man vieles sagen, aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wo sich die Leute treffen. Ich fand es total spannend, dass hier zum einen steht, sie treffen sich Tag für Tag im Tempel. Also nicht nur Sonntagsgottesdienst, sondern Tag für Tag haben sie sich im Tempel getroffen. Und im nächsten Satz steht, in den Häusern hielten sie die Feier des Abendmahls, so würden wir sagen. Also total krass, ja, die machen großen Gottesdienst. Wir wissen ziemlich genau, wo das war. Man kann, wenn man den Tempel, den alten Tempel anguckt, da gab es so Säulenhallen und in diesen Säulenhallen hat sich die Gemeinde getroffen und dann sind sie nach Hause gegangen und haben miteinander Abendmahl gefeiert. Und jetzt werdet ihr sagen, woher hatten die die Idee? Also wer hat denen erklärt, wie das zu funktionieren hat? Wer hat denen erklärt, ihr sollt im Tempel den großen Gottesdienst feiern und ihr sollt zu Hause Abendmahl feiern? Ich habe keine Anleitung dazu gefunden. Habt ihr schon eine Anleitung dazu gefunden? Wie sind die Apostel auf diese komische Idee gekommen, das so zu machen? Einfach so. Ich glaube, sie haben einfach geschaut, wie hat es denn Jesus gemacht? Und genau das hat Jesus ja auch gemacht. Er hat große Predigten gehalten. Ja, wir schauen zum Beispiel auf die Bergpredigt. Viele Menschen waren da. Teilweise waren die Menschenmassen so groß, dass Jesus sich überlegen musste, wie kann ich überhaupt die Leute erreichen? Jesus hat vor großen Menschenmassen gepredigt, aber Jesus hat dann immer wieder auch das Kleine gesucht. Er hat 12 Jünger berufen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Er hat dem Zachäus gesagt, hey, bei dir will ich zu Hause sein. Also so eine Art, das war wahrscheinlich der erste Hauskreis, zu Hause bei Zachäus, wo er im kleinen Setting zusammengekommen ist. Und dieses beides hatte so eine große Kraft. Das Große, die großen Zeiten der Predigt, des Hörens, der Lehre und das Kleine, wo es in die Tiefe gehen konnte. Der Zachäus und der Jesus, die saßen zusammen und daraufhin konnte Zachäus sein Leben verändern. Wir merken also, die erste Gemeinde hat von Jesus gelernt. Sie hat das, was Jesus gemacht hat, einfach übernommen. Die haben nicht nach einer Strategie gesucht, die haben nicht von Jesus so eine Anleitung gekriegt, wie das alles zu gehen hat, sondern sie haben einfach das, was sie erlebt haben, weitergegeben. Das, was Jesus sie hineingenommen hat, in das Große und das Kleine, das haben sie eins zu eins weitergegeben. Und jetzt kann man fragen, ja, um Himmels Willen, Jesus, wo hast denn du das hergehabt? Warum hat Jesus das so gemacht? Noch einfacher. Wenn ihr euch den alttestamentlichen Gottesdienst im Tempel anguckt, da gab es zwei Sachen. Da gab es zum einen die großen Feste. Großer Versöhnungstag, Passafest. Tausende, zehntausende Leute sind da in den Tempel gekommen und haben das große Fest gefeiert. Und dann gab es aber auch die kleinen Familienfeiern, das Dankopfer. Oder zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wurde oder der Erstgeborene geboren wurde, dann ging man in den Tempel und hat ein Opfer dargebracht. Und ganz häufig hat man dann eben dort am Tempel auch gegessen. Weil so Gemeinschaft mit Gott gehört eben auch dort zu feiern und am Tempel zu sein. Und der Tempel hatte große Räumlichkeiten, wo Menschen tatsächlich das geopferte Tier dann gemeinsam auch essen und verzehren konnten. Und wir merken also, durch die ganze Bibel, von Anfang an, im Alten Testament, bei Jesus, bei den Aposteln, gibt es diesen Zweiklang. Es gibt das Große und das Kleine. Es gibt die große Versammlung mit vielen, vielleicht sogar mal über 1000 Leuten. Und es gibt das Kleine, vielleicht zu zweit, zu dritt, zu zwölft im Haus. Und nicht umsonst sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Weil manchmal sind wir Menschen so, dass wir sagen, das mit 200 ist besser als das mit drei. Aber Jesus sagt, nee. Es geht nicht um die Vielzahl der Menschen, die da sind, sondern es geht um die Gegenwart Gottes. Wenn er dabei ist, dann sind zwei Leute mega cool. Und 200. Geht nicht um die Zahl der Menschen, dass geistliche Kraft da ist, sondern es geht um seine Gegenwart, um sein Dasein. Ich fand es ganz cool, so einen kleinen Vogel hier mal mitzubringen und zu sagen, ja, zwei Veranstaltungen, die zusammengehören, wie bei so einem Vogel, stellt euch vor, wir würden dem jetzt einen Flügel irgendwie kaputt machen. Ja, das wäre Tierquälerei, ich weiß, machen wir sowieso nicht, aber vollkommen klar, um fliegen zu können, braucht er beide. Und mit einem geht's nicht. Dann zappelt er nur irgendwie auf dem Boden rum. Und ich finde es sehr hilfreich, sich das mal vor Augen zu stellen, wie sehr wir diese beiden Dimensionen brauchen. Wir brauchen die öffentliche Dimension. Wir brauchen das, dass Gottes Wort öffentlich verkündet wird. Das ist nicht immer möglich. In vielen Gesellschaften ist es verboten. Da muss man ins Geheime gehen. Aber in unserem Land ist es erlaubt. Und ich finde das total wichtig, dass man weiß, es findet ein Gottesdienst statt. Hier hören Menschen auf Gottes Wort und hier ehren Menschen diesen Gott. Und zwar öffentlich, nicht nur im Geheimen. Und ich finde es gut, dass in unserem Land die Kirchenglocken zum Beispiel darauf hinweisen. Jemand sagte, die Kirchen mit ihren Kirchtürmen sind Zeigefinger. Die zeigen in den Himmel, die zeigen, dass wir hier Menschen haben, die auf Gottes Wort hören und ihn ehren. Und das ist ein Ruf, ein Zeugnis des Glaubens und ein Ruf zum Glauben für unsere Welt. Und das braucht diese öffentliche Verkündigung. Ohne das wird das nicht funktionieren. Das ist absolut notwendig. Und das braucht diese großen, auch diese absolut diese großen Events. Große Kongresse, große Veranstaltungen, wo deutlich wird, ja, hier ist was, hier wird Wort Gottes gelehrt, hier wird ein Zeugnis gegeben, vielleicht sogar deutschlandweit für Jesus. Ich feiere diese Aktion von RTL, die machen das natürlich, um Geld zu verdienen, ist vollkommen klar. Und trotzdem, nebenbei springt hier dabei raus, dass das Evangelium öffentlich sichtbar wird. Das ist eine absolut notwendige Sache. Und wir brauchen das auch als Gemeinde immer wieder zusammenzukommen, so wie hier im Gottesdienst, dass wir sehen, wir sind der Leib Christi und wir sind vielfältig. Wir sind nicht alle irgendwie gleich, sondern es ist schön, dass wir vielfältig sind. Ich feiere zum Beispiel die Iris, die diesen wunderschönen, orangenen, knallbunten Pulli anhat. Du stichst richtig raus, du repräsentierst heute den Frühling. So cool, dass du da bist. Teilt ihr das? Danke. Und natürlich gibt es jemanden, der vielleicht ganz bewusst sich heute ein schwarzes Hemd oder ein schwarzes T-Shirt angezogen hat, weil er sagt, mir geht's heute nicht so gut. Und das ist vollkommen okay, so sein zu dürfen, in dieser Unterschiedlichkeit. Und gerade da liegt Schönheit von Gemeinde, dass wir so unterschiedlich sind. Und wir brauchen das, das immer wieder zu sehen. Wir brauchen das, dass wir das Ganze sehen, um die Schönheit der Gemeinde zu sehen. Und das Ganze verweist natürlich auf das himmlische Jerusalem. Da wird beschrieben, wie Menschen aus allen Völkern, allen Generationen zusammen zum Lob Gottes antreten. So ab und zu versuche ich mir das vorzustellen, scheitere dann immer wieder an der Frage, in welcher Sprache da der Lobpreis sein wird. Nach wie vor behaupte ich auf Schwäbisch. Die Engländer behaupten auf Englisch, weil das scheint die Sprache der Engel. Keine Ahnung. Vielleicht auch so, dass jeder seine Sprache spricht und singt und es am Ende in einer wunderschönen Melodie und in einem wunderschönen Lied endet, das jeder versteht. Das heißt, immer dann, wenn wir uns treffen hier als ganze Gemeinde, machen wir etwas sichtbar von dem, was einmal sein wird. Wir in unserer einzigen Persönlichkeit kommen zusammen und als Gemeinde repräsentieren wir das himmlische Jerusalem und diesen Gottesdienst, der dann sein wird. Und das ist die eine Seite und die ist ganz wichtig. Aber es braucht eben auch die andere Seite. Es braucht die persönliche Vertiefung. Es braucht die Zeit, das, was man hört, auch anzunehmen. Wenn der Zachäus nicht die Zeit mit Jesus gehabt hätte, wo Jesus sagt, hey, ich will jetzt zu dir kommen, dann hätte er wahrscheinlich diese Lebenswende nicht erlebt. Es braucht dieses Vertiefen, dieses Annehmen, dieses gemeinsame mit anderen ins Gespräch kommen und reflektieren. Es braucht es, dass Menschen uns ermutigen, wenn wir gerade down sind. Und es braucht aber auch, dass Menschen uns herausfordern, dass sie sagen, hey, ich kenne dich anders. Was ist los mit dir? Wo ist gerade dein Glauben? Du darfst vorangehen. Du darfst vielleicht in was reinwachsen. Einander ermutigen und herausfordern. Das brauchen wir. Weil wenn wir nur in unserem eigenen Saft schmoren, dann passiert es so schnell, dass uns wesentliche Dinge verloren gehen. Jesus hat uns berufen, nicht nur zum Glauben zu kommen, sondern er hat uns berufen, in die Jüngerschaft hineinzukommen. Und Jünger sein bedeutet immer, mit anderen gemeinsam und mit Jesus unterwegs sein. Das ist unsere Berufung, Jünger zu sein. Nicht einfach nur Gläubige. Gläubiger kann ich sein, wenn ich einfach glaube, da brauche ich niemand anders. Aber Jünger sein bedeutet immer, da gibt es andere, die mit mir unterwegs sind und mit diesem Jesus. Und unsere Aufgabe und der Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, lautet nicht nur, dass wir Menschen lehren, sondern dass wir sie zu Jüngern machen. Also in eine solche Gemeinschaft hineinrufen und hinein einbinden. Aber auch wenn wir eine Gemeinde anschauen, dann lernen wir, dass eine Gemeinde das unbedingt braucht, dass es solche kleinen Gruppen gibt. Wir lernen das, wenn wir auf das Bild Leib Christi schauen. Und jeder Leib besteht aus vielen verschiedenen Organen und die bestehen wiederum aus Zellen. Und ich glaube, wir können so viel von diesem Bild lernen. Es braucht diese lebendigen Zellen oder die kleinen Organe, die dazu beitragen, dass der ganze Leib funktionieren kann. Es braucht Orte der Beheimatung, wo Menschen ankommen, wo man miteinander isst, wo man die Schuhe ausziehen kann. Das ist für mich Beheimatung. Ich ziehe die Schuhe aus, mute den anderen vielleicht manchmal auch meine Stinkesocken zu. Aber das ist Beheimatung. Da kann ich sein. Da kann ich aufatmen. Da kann ich mich auch mal auf den Sofa fläzen und dann kann ich auch mal sagen, da kann ich sein. Einfach so, wie ich bin. Ja, wenn hier jetzt alle ihre Schuhe ausziehen würden und wir das Övre eurer versammelten Socken genießen würden, wäre es vielleicht nicht so gut und einladend. Aber das ist nicht der Ort. Aber ein Hauskreis, eine Group, da kann man sich beheimaten. Und da ist auch der Ort, wo man Zeit haben kann, füreinander zu beten. Ich glaube, dass das das am meisten unterschätzte Tool ist, das Jesus uns gegeben hat. Wir dürfen füreinander beten. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir dürfen in seiner Vollmacht und in seinem Auftrag füreinander beten. Und das ist was ganz, ganz Großes. Und ich glaube, dass wir oft es unterschätzen, na, jetzt beten wir noch oder so. Aber wir dürfen uns wirklich Zeit nehmen, auch für jemanden zu beten. Es muss nicht unbedingt jetzt so ein Naja, was hast du für ein Anliegen? Und dann bete ich da dafür. Sondern wir können auch mal hinhören. Jesus, was möchtest du der Person sagen? Wir können auch mal in die Tiefe gehen. Wir können uns Zeit lassen, für den anderen zu beten, ihn als ganze Person zu sehen. Vielleicht nicht nur ein Ausschnitt von dem, was gerade gebraucht wird, sondern für die Person als ganze Person zu beten. Und dann einander praktische Liebe zu zeigen. Ich fand es so schön, Katha, wie du es gesagt hast, Umzugshelfer zu sein oder Streichhelfer zu sein oder wo auch immer, auch miteinander auch mal anzupacken. Jemand mal was essen zu bringen, wenn er krank ist oder was auch immer. Ich finde es so schön, wenn man auf Hochzeiten ist. Letztes Wochenende habe ich euch Speers in Goxen getroffen, ja, bei der Hochzeit von Jannika und Thorsten, die zu eurer Kleingruppe gehören. Das war so schön, dass ihr dabei wart und die Zeit einfach mit ihnen geteilt habt. Und es zeigt was von praktischer Liebe, von du interessierst mich, du bist mir wichtig. Und wir brauchen das als Menschen, dass wir solche Orte einfach haben. Und wenn wir gesagt haben, dass das himmlische Jerusalem, dass da diese Myriaden von Christen sein werden, die einmal im Himmel das große Lob Gottes anstimmen, in allen Sprachen, die denkbar sind, dann kann man sagen, okay, dann ist im Himmel ja nur Krawall, dann ist im Himmel ja nur viel. Aber mir ist diese eine Stelle eingefallen, wo es heißt, dass Jesus kommt und dir und mir die Tränen abwischt. Und ich finde es so der Hammer. Ja, das sind Milliarden von anderen. Und die sind alle wichtig. Und das ist eine Riesenagenda, die da im Himmel ablaufen muss. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Aber dann kommt Jesus zu mir ganz persönlich, nimmt mich in seinen Arm und sagt, hey, ich liebe dich. Dann nimmt er seine Hand und wischt mir über meine Augen und trocknet meine Tränen. Das ist wahrscheinlich der intimste Moment, den es in der Geschichte meines Lebens geben wird. Nie vorher werde ich Jesus so nah sein wie in diesem Moment. Und vielleicht ist eine Kleingruppe so der kleine Spiegel von dem, was da im Himmel einmal passieren wird. Und irgendwie fand ich, als ich das alles mir so zusammengestellt hatte, fand ich das irgendwie krass, dass sowohl im Alten Testament als auch bei Jesus, als auch in dem, was wie wir Gemeinde leben, bis hinein in das himmlische Jerusalem, dieser beiden Flügel wesentlich sind. Und ich möchte euch ganz besonders Mut machen, irgendwie und irgendwo in so eine Beziehung reinzukommen. Ob das jetzt bei uns ist oder woanders, ob das eine Group ist oder ein Hauskreis oder ein Team oder wie auch immer man das nennt, ob es vielleicht auch eine gute Freundschaft ist, wo ihr zu zweit oder zu dritt eine Freundschaft lebt und sagt, da wollen wir das miteinander leben, das ist ganz egal. Aber ich glaube, es ist wichtig, so eine Kleingruppe zu haben. Und ich möchte schließen mit vier Punkten, die ich glaube für so eine Kleingruppe richtig wichtig sind. Und wenn ihr in einer Kleingruppe seid, dann lade ich euch ein, diese vier Punkte einfach mal mitzunehmen. Das erste, Jesus selbst ist unsere Mitte. Wir treffen uns, weil Jesus in unserer Mitte ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das ist es, was uns verbindet. Und das zweite ist, weil es so ist, können wir auch echte Beziehungen miteinander leben. Wisst ihr, wenn Jesus da ist, er kennt eh jeden. Da müssen wir nichts vorspielen. Brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig. Er kennt uns und er liebt uns. Und dann können wir auch mal den inneren Rollladen runterlassen oder hochziehen, je nachdem, und uns öffnen füreinander. Wir teilen unsere Schwachheit und fordern uns heraus, weiterzugehen. Und gerade darin wird die Gnade erfahrbar. Dabei, wir brauchen das, dass Gnade erlebbar wird. Wir reden ja immer davon, du wirst aus Gnade errettet und es ist Gnade und es ist Gnade und es ist Gnade. Aber in unseren Köpfen haben wir von klein auf gelernt, es geht um unsere Leistung. Schon im Kindergarten fängt es an, kannst du gut malen oder nicht, hast du die richtigen Klamotten an oder nicht, bist du cool oder nicht. Das zieht sich durch bis ins hohe, hohe Alter. Das ist, was wir lernen. Und wir brauchen Orte, wo wir lernen, dass es die Gnade ist. Und das ist die Group. Das ist unsere Kleingruppe. Da lerne ich, ich bin angenommen aus Gnade. Und wir sprechen das übereinander aus. Wir sagen das. Und wir leben das auch, indem wir eben diese praktische Liebe leben. Liebe, die nicht verdient ist. Liebe, die nicht deswegen geschieht, weil, sondern die einfach so geschieht. Und wir brauchen solche Orte der erlebten Gnade. Und ich glaube, dass auch so eine Kleingruppe eigentlich wie so eine Art tatsächlich Gemeinde ist. Sie ist Gemeinde im Alltag. Nicht jedes Mal kann man hier im Gottesdienst zu Wort kommen. Nicht jedes Mal ist es so, dass meine eigenen Fragen, Themen, Probleme hier sichtbar werden können. Und nicht immer ist es die Möglichkeit, es anzusprechen. Das ist leider so. Aber da ist es immer möglich. Es ist Gemeinde im Alltag. Wir teilen miteinander unser Leben. Und ja, wir dienen auch unserer Gemeinde, indem wir zum Beispiel für sie beten. Und gleichzeitig aber leben wir von der Gemeinde, weil wir viele Impulse kriegen und die in unsere Group, in unseren Kreis mit reinnehmen können und Gelegenheit haben, darüber weiterhin ins Gespräch zu kommen. Das ist Geben und Nehmen in einer Art und Weise, die reif ist und gesund. Ich glaube, diese vier Dinge machen eine gute Kleingruppe aus. Vielleicht geht es euch jetzt so, dass ihr sagt, ah, eure Gruppe vielleicht vor Augen oder du sagst, ah, ich habe gerade keine oder ich weiß gerade nicht. Ich möchte dir einfach nochmal fünf Fragen mitgeben und wir haben jetzt dann auch kurz Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage wäre, welche guten Erfahrungen habe ich denn gemacht? Was gelingt in unserer Gruppe noch nicht? Was ist mein oder unser Gebetsanliegen für unsere Kleingruppe, für unsere Freundschaft? Wo sehe ich mich vielleicht gerufen? Was einzubringen, in was voranzugehen. Oder mit wem muss ich über die Gedanken, die ich jetzt gerade habe, dringend reden? Ich hätte folgenden Vorschlag. Manche sind ja alleine hier, haben keine Group. Dann kannst du entweder alleine bleiben oder du unterhältst dich einfach mit deinem Nachbarn, Nebensitzerin oder Nebensitzer, wie auch immer. Manche aber sind mit Leuten aus ihrer Group hier, die vielleicht sogar hier ein bisschen verstreut sitzen. Die würde ich einladen, wenn du weißt, ja, den anderen habe ich schon gesehen, dann nutzt die Zeit, vielleicht die Köpfe zusammenzustrecken. Wir haben hier viel Platz, ihr könnt da hinten irgendwo hinsitzen oder hier vorne oder am Platz euch zueinander drehen, wie auch immer. Dann könnt ihr über eure Group reden und über die Erfahrung, die ihr miteinander gemacht habt. Wenn ihr mit guten Freunden da seid, könnt ihr als Freunde miteinander reden und ins Gespräch kommen. Es ist nicht wichtig, dass ihr mit eurer Group jetzt redet. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, nee, ich rede eigentlich nicht so gern mit Menschen. Das gibt's auch. Dann möchte ich dich herzlich einladen, rede mit dem Menschen, der deinen Namen trägt und gerade auf deinem Platz sitzt. Das ist auch manchmal ganz interessant, mit sich selber über die Dinge ins Gespräch zu kommen. Spätestens bei der letzten Frage wird es dann für dich richtig herausfordernd. Ich würde sagen, wir geben uns. Wie machen wir? Können wir 7 Minuten machen, Conny? 7 Minuten? Wir machen hier einen kleinen Countdown rein und dann würde ich sagen, unterhaltet euch miteinander und wenn ihr mit den Leuten aus eurer Group da seid, steckt miteinander die Köpfe zusammen.